Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Herzlich willkommen. Es ist Sommer, wir haben gehört, es wird wieder ein heisser Tag heute. Und die Sommerzeit, die ist auch Bauzeit. Schaut doch schnell mal zum Fenster aus. Seht ihr da irgendwo eine Baustelle? Die Chance, einen zu sehen, die ist gross. Es wird gebaut wie verrückt. Es kommt ihm vor, als müsste noch jedes Dach erneuert, jede Strasse frisch beleidigt und jedes leere Fleckchen bebaut werden. Und ein Material kommt da gäng wieder zum Einsatz. Ein Material, das polarisiert. Der Beton. Beton, der Baustoff vom modernen Zeitalter. Beton hat das Bauen verändert. Ein bisschen revolutioniert, neue Formen sind möglich geworden. Mit Beton sind Bauwerke entstanden, die früher nicht möglich wären gewesen. Im Treffpunkt reden wir heute über Beton. Wir reden über das Material, weil wir wissen, wieso es so einen schlechten Ruf hat und wieso einer der grössten Betonproduzenten der Welt in der Schweiz daheim ist. Zuerst aber lernen wir eine Frau kennen, die in einem Betonhaus wohnt. Ihre Nachbarn sagen manchmal schon, in einem Betonbunker. Ist das gemütlich? Wir fragen nachher in wenigen Minuten. Der Treffpunkt heute in Betongossen. Baumeisterin Simon Hulliger. Ich wünsche einen ganz guten Morgen.
Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy.
Treffpunkt auf DRS1. Stellen wir uns mal ein Schmuckshäuschen aus Holz vor. Und nebendran ein Haus aus Sichtbeton. Welches würde mich mehr ansprechen? Das Holzhaus oder das Betonhaus? Welches drückt mich heimeliger? Ich bin fast sicher, die meisten würden wahrscheinlich das Holzhaus wählen. Nicht so die Verena Müller von Stolfen im Kanton Aargau. Sie wohnt in einem Haus aus Beton, also Sichtbeton, ganz unverputzt. Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Tag, Frau Tulli.
Frau Müller hat ein Foto oder mehrere Fotos von eurem Haus mitgebracht. Ich habe hier eins vor mir. Ich probiere es ein bisschen zu beschreiben. Ich korrigiere. Es sieht eigentlich aus wie ein Betonwürfel. Mhm. Quadratisch, mehr oder weniger. Und die Perspektive, die ich jetzt sehe, ich sehe zwei Seiten von diesem Haus. Auf der einen Seite sehe ich gar kein Fenster. Auf der anderen Seite hat es die Haustüre, unten rechts und oben links ein Fenster.
Richtig.
Und sonst alles Sichtbeton.
Jawohl.
Wie lebt es sich in so einem Betonwürfel?
Das lebt sich sehr gut, wenn er dann so ausgekleidet ist, wie er bei mir ausgekleidet ist. Ich meine, aussen ist das eine sehr abweisende Sache. Es ist wirklich, ich verstehe, wenn Nachbarn sagen, es ist ein Bunker. Es ist aber ein Stück weit auch ein bisschen die Absicht gewesen, also zum Signalisieren, das ist ein Haus, wo Geborgenheit soll vermitteln, wo Sicherheit soll vermitteln. Das ist ja da, was ich gewünscht habe, wo ich den Architekten als Wunsch mitgegeben habe. Aber innen ist es dann natürlich ein Schmuckkästchen, worden. Es ist nicht Beton innen. Also wenn es innen nur Beton wäre, könnte ich glaube auch nicht drin wohnen. Da hätte ich nicht wollen. Aber innen, erstens einmal sind die Räume höher als normal und zweitens ist das innen ausgekleidet mit Gipsplatten und dann sind die so in einem dunklen Eck rückgestrichen worden und die Vorhänge sind aus Wolle. Das ist etwa die gleiche Farbe. Und dann hat es einen Langriemenboden aus Tannenholz entgelten. Und zusammen gibt das eine wahnsinnig heimerige, gemütliche, schöne, warme Atmosphäre. Also, dass sie sind wie in Schmuckkästchen, wenn sie zu oben den Vorhang ziehen in der Stube. Dann sind sie so eingebettet, wie wenn sie so in einem Kästchen in würde sitzen, ja. Und es ist wirklich heimelig. Es ist, macht dann warm im Winter.
Es ist nicht so kalt, wie es vielleicht von
außen ist. Es ist überhaupt nicht kalt.
Also, aber Frau Müller, eigentlich hättet ihr ja das Holz auswählen, ursprünglich, oder? Also, das wäre eigentlich der Plan gewesen. Warum denn auch gleich Beton? Was hat noch Kloster an diesem Material?
Also, es ist nicht so, dass ich grundsätzlich und überhaupt prinzipiell ein Holzhaus haben wollen. Ich habe eigentlich das offen gelassen. Zur selben Zeit hat es ganz schöne Holzhäuser gegeben, vor allem mit der Vorarlberger Architektur. Wunderbar, hat mir gefallen. Und mir hat Beton immer gefallen. Beton und Glas.
Was gefällt mir denn am Beton?
Ich weiss, jetzt ist so eine ursprüngliche, eine Form, die mich anspricht. Ich habe wirklich Sicherheit. Und Beton ist ja wie Fels. Und das strahlt eine gewisse Sicherheit und Feste aus, und das gefällt mir. Und auch haptisch. Also, wenn sie, meine Betonwand, wenn ich die anlänge am Haus, dann finde ich das wunderbar. Sie wird immer schöner. Aber einen Verputz an einem Bachsteinhaus würde ich jetzt nicht unbedingt anlängen.
Muss
ich
sagen,
das ist etwas anderes, ja. Eben, und zu dem Holzhaus, ich habe nicht unbedingt ein Holzhaus wählen. Und dann habe ich so in einem Kioskkäftchen, die habe ich dazu mal mit Leidenschaft angeschaut, habe ich ein Haus gesehen von Morgan und Degelot, darf ich glaube schon sagen, oder? Und das ist aus Holz gewesen. Und das Holzhaus habe ich dann wählen. Und dann bin ich natürlich so naiv und vermessen gewesen und bin dann in das Architekturbüro und habe gesagt, ich will das Haus auch bei mir oben bauen, sie das noch einmal. Und dann, ja, ist das natürlich nicht das Thema gewesen. Und dann ist ein Entwurf gekommen. Haben wir geredet miteinander und die Architekten, die haben absolut mir zugelassen. Und nachher, der Entwurf hat all das, was ich eigentlich, all meine Vorstellungen von Wohnen, die ich eigentlich habe, und von meinen Bedürfnissen sind einfach verwirklicht gewesen, dem Entwurf. Ich war sprachlos gewesen.
Einfach mit der kleinen Änderung, dass es eben nicht Holz war, sondern Beton. Jetzt, wenn man das Quartier anschaut, wo das Haus drinnen steht, rundum sind alles, sag jetzt mal so die Häusli, die man kennt, oder mit den Giebeldächern, kleine Einfamilienhäusli. Wie haben jetzt die Nachbarn reagiert, die auf das Mal das Betonhaus, oder wie sie sagen, der Betonbunker in ihrer Nachbarschaft gestanden?
Also ich bin ja vorher bei den Nachbarn vorbei mit den Plänen. Und habe ihnen einen Plan gezeigt und habe ihnen erklärt, was das etwa gibt, damit der Schock nicht zu gross ist. Aber ich denke, die Nachbarn haben sich genauso wenig wie ich. Ich habe mir das nämlich auch nicht können von der Ebene in dreidimensionale vorstellen, wie denn das nachher wird. Ich habe mich auch zuerst müssen daran gewöhnen. Es ist dann wirklich plötzlich ein wuchtiger Klotz in einem Steingarten da gestanden und direkte Reaktionen, also so eins zu eins habe ich nie gehört, aber ich habe schon gemerkt, es ist gewöhnungsbedürftig. Und für viele Leute ist es unverständlich und man hat den Kopf geschüttelt und hat mir eine Kollegin gesagt, du, jetzt, mein Bub ist heim und hat gesagt, ich weiss jetzt, was das gibt, Mami, da gibt es Champignonzucht. So. Oder eben, mein Hausarzt hat gesagt, ah, sie wohnen in dem Bunker da. So, das sind so die Reaktionen, die ich aber begriff. Wenn man das so sehr mal sieht, das Haus, das ist mächtig und das ist gewaltig und das ist ein Klotz. Es drückt nämlich eigentlich das aus dem Schutz, oder? Ich mache zu, ich will jetzt hier allein wohnen und ich will hier geschützt wohnen. Und ich kümmere mich eigentlich nicht unbedingt jetzt um den Stil von nebendurch. Aber jetzt, ich habe eigentlich einen guten Kontakt zu den Nachbarn.
Das Haus übrigens könnt ihr anschauen bei uns auf dem Internet, drs1.ch. Es hat einen Link zu den Fotos drauf. Könnt mal einen Augenschein nehmen von dort, wie es dort aussieht. Jetzt sind die Leute doch Leute, die wollen mal reinschauen, wie es aussieht.
Es sind zuerst einmal ist der Architekt mit etwa 50 Studenten. Und das hat man schon mal, das ist schon mal viel gewesen. Und nachher ist also etwa anderthalb bis zwei Jahre, habe ich Telefon um Telefon gekriegt, vor allem von Architekturstudenten, die Arbeiten geschrieben haben. Und wenn ich dann so, oder wo an einem Sonntag, wo ich noch am Morgen war, oder noch halber im Bischof, einfach einmal am Fenster gestanden sind und reingeschaut haben, man ist heute zu jeder Tageszeit, manchmal auch die Nacht am 9 Uhr, um reinschauen Es hat schon viel gegeben. Und am Schluss habe ich dann, müssen sagen, eigentlich wohne ich hier. Und eigentlich habe ich endlich einmal ein Haus gebaut, um für mich sein. Und jetzt ist einfach Schluss. Auch wenn man stürmt. Es sind auch Frauengruppen gekommen, die wollten schauen. Also es hat viele Leute gegeben. Nicht Hunderte.
Aber viel.
Ja.
Aber das zeigt eben auch, dass halt Beton wirklich immer noch polarisiert und Beton hat zum Teil auch ein bisschen schockiert oder hat auch einen schlechten Ruf. An was liegt das? Was glaubt ihr? Noch ganz kurz.
Ich denke einfach, ich weiss nicht, es ist halt vielleicht es hat ja dann so in den 70er Jahren auch, ich führe es auf den Anzug, ich habe mir das auch überlegt, auch eine wahnsinnige Zunahme von der Bevölkerung gegeben. Es hat ein Wohlstand ist ausgebrochen, es hat viel mehr Auto gegeben, es hat viel mehr Leute gegeben, man musste bauen, man musste Strassen bauen, man musste Häuser bauen und am schnellsten ist es gegangen in Beton. Und dann hat man einfach gesehen, also da geht wieder eine ganze Baummatte, Baumgarten verschwindet und da verschwindet wieder etwas und das ist Beton. Und dann kriegt das natürlich so einen Geruch von böse Beton, oder? Dabei sind es vielleicht ganz andere Umstände, also.
Böse Beton, aber für euch ist er heimelig, es ist
eure
Heimat.
Ich wunderbar. Nichts anderes.
Merci vielmals, Verena Müller. Von Stolfen im Kanton Aargau. Sie hat schon ein bisschen angesprochen, mögliche Erklärungen, warum das Beton so einen schlechten Ruf hat. Wir fragen auch noch einen Architekturredakteur, der Roderick König von der Zeitschrift Hochparterre. Er erzählt uns von Sünden, die gebaut wurden mit Beton in wenigen Minuten.
J'aime savoir que l'amour s'amuse de nos idées, des pays où nous sommes nés, des tours Eiffel et des palmiers. Quand pour ailleurs nous partons, avec pour seul bien notre nom, il est de là-bas jusqu'ici, le plus simple des dons. Écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi, j'ai un pays pour toi, un sourire il est à toi, tout se tient dans une parole, où se mêlent nos vies, tout se tient dans un regard. Sous ce lit, une tristesse, une joie qui nous rappelle une enfance. C'est la même sous bien des toits, quelle que soit la distance. Écoute, écoute ma voix, écoute au-delà de moi. J'ai un pays. Dis-moi comment tu t'appelles,
te dirai qui je suis. Nous irons à l'essentiel, ça prendra toute la vie. Ça prendra toute une vie.
Beton ist heute das Thema auf der RSS im Treffpunkt. Der Beton, der macht sich breit in unserer Landschaft. Gnadenlos deckt die Landschaft zu, hinterlässt eine Spur, eine Betonspur. Und der gehen wir nachher schauen, wo sie anfängt und wieso es so weit ist gekommen, dass das eigentlich unschuldige Baumaterial so einen schlechten Ruf hat. Ich begrüße Roderick Hönig, er ist Architekt und Architekturredakteur bei der Architekturzeitschrift Hochparterre. Guten Morgen, Herr Hönig.
Guten Morgen.
Aber Beton ist eigentlich einfach ein Gemisch aus Zement, Sand, Kies und Wasser. Wieso hat der jetzt Beton so einen schlechten Ruf? Könnt ihr euch das erklären?
Ja, weil man viel Schlechtes in Anführungszeichen daraus gemacht hat. Also schlecht heisst Häuser, die man hätte können eleganter machen können, oder Bauten, die hätte können eleganter werden man mit Beton gemacht hat.
Habt ihr Beispiel?
Also eben, wir haben in der Redaktion haben wir das überlegt und also beispielsweise als nicht gelungen finden wir den Anbau vom Opernhaus, der sogenannte Fleischkäse.
Von Zürich?
Der ist das Opernhaus Zürich, wo dann den Namen bekommen hat, weil man den Beton noch rosa angemalt hat. Und dort haben sich die Geister geschieden, ganz lang in der Stadt. Und heute nimmt man den aber eigentlich auch nicht mehr wahr. Also auch der Beton hat eine Halbwertszeit. Die Diskussion wird nicht mehr heiß geführt.
Jetzt hat Frau Müller vorhin noch etwas angesprochen, dass auch sehr viel gebaut ist worden und da auch viel mit Beton gebaut ist worden. Hat auch das einen Einfluss auf das Image vom Beton?
Ganz klar. Also der Beton hat natürlich seinen schlechten Ruf im wahrsten Sinne des Wortes zementiert in den 60er Jahren, wo Hochkonjunktur war und man ganz, ganz viel gebaut hat. Die Städte haben eigentlich zu wenig Platz gehabt für die vielen Einwohner und man hat dann mehr Geld gehabt und die Wirtschaft ist gut gegangen. Und da hat man sozusagen den Maßstab, der bis zu den 60er Jahren ein sehr klein maßstäblicher, ein kleinräumiger war in der Schweiz, den hat man gesprengt. Also man hat Autobahnen gebaut, man hat Tunnel gebaut, man hat grosse Brücken gebaut, also grosse Infrastrukturbauten. Und dort ist Beton das allerbeste und praktischste Material gewesen. Und gleichzeitig, also es ist nicht nur für Infrastrukturbauten gemacht worden, es sind viele Satellitenstädte entstanden, also eigentlich über die ganze Schweiz verteilt. Also in Genf gibt es Le Lignon, in Volkerswil das sogenannte Gönerswil, Ende 60er Jahre in Bern, Charny und Gebelbach und zum Beispiel in Aarau, Telli in den 70er Jahren. Und diese grossen Bauvorhaben haben natürlich die Landschaft einfach komplett verändert. Und wenn das schnell passiert, das ist in der Hochkonjunktur schnell passiert, also man hat viel mehr gebaut in kürzerer Zeit als vorher in längerer Zeit, dann reagieren die Leute darauf verständlicherweise, weil sich ihr Bild von der Landschaft verändert. Und dort spielt der Beton ganz klar eine wichtige Rolle. Und die Veränderung ist nicht bei allen Leuten gut angekommen und darum hat man sozusagen auch dem Material eine schlechte Rolle beigemessen.
Also man redet ja von zubetonieren, eben auch wenn manchmal gar nicht Beton im Spiel ist, oder? Das ist ein so Synonym für einfach eine Landschaft zu zerstören eigentlich.
Ja, oder das Landschaft zu fressen, oder? Ja. Also wir vom Hochparterre sagen ja auch, es ist ja nicht nur der Beton, sondern es sind unsere gewachsenen Wohnansprüche. Also es wird unheimlich viel gebaut, weil wir viel mehr Platz brauchen als zwei Generationen vorher. Und dann baut man sich ein Einfamilienhäuschen. Also in der Schweiz werden ungefähr 1200 Einfamilienhäuschen pro Jahr gebaut. Und die fressen unsere Kulturlandschaft, ganz klar. Und da spielt Beton eine Rolle, aber der Staat sozusagen wie sinnbildlich für den Landschaftsverlust.
Schauen wir doch mal noch ein bisschen zurück, wo alles angefangen hat. Das Material ist in den 20er Jahren aufgetaucht. Das waren dann die ersten Reaktionen auf den Beton?
Ja, damals ganz klar. Ist natürlich in der Moderne, wo man den Beton das erste Mal gefeiert hat, weil er ganz andere Bauformen ermöglicht hat, als man vorher verwirklicht hat. Also skulpturalere, rundere, plastischere Bauformen sind möglich geworden. Das war natürlich damals genauso umstritten gewesen. Das war eine kleine Elite, die moderne Architektur gemacht hat, und die anderen haben gesagt, das gehört auf Afrika, das ist schlecht.
Das sind ja auch Kirchen gemacht worden, oder erste Kirchen aus Beton.
Genau, es gibt die Antoniuskirche in Basel ist die erste Betonkirche in der Schweiz. Und ich denke, es ist ein Bauzeugnis erster Güte, wo das Material natürlich ganz wichtige Rolle spielt. Und ganz klar muss man dort sagen, dort ist das Material eingesetzt worden, wie man es sollte, oder hat ein Architekt hat verstanden, was man mit dem Material eigentlich könnte machen. Und darum ist es meiner Meinung nach auch gut rausgekommen. Und gerade für sakrale Räume oder Räume, wo eine gewisse Grösse haben, eignet sich der Beton eigentlich gut.
Aber was hat das für Reaktionen ausgelöst? Wisst ihr das? Also, wo dann so Kirchen aus Beton plötzlich waren?
Das weiss ich jetzt nicht, aber das ist meiner Meinung nach sicher sehr umstritten gewesen, damals schon.
Ja. Es hat in den 80er Jahren eine Art Image-Kampagne für den Beton mit dem Slogan «Beton ist, was man daraus macht». Also man hat dann schon probiert, eigentlich dem Beton ein bisschen besser zu geben in den 80er Jahren schon.
Ja, das verstehe ich eben. Man hat versucht, auf den schlechten Ruf, was in den 60er Jahren zementiert hat, zu reagieren. Und es ist ganz klar, es ist heute noch so, Beton, es kommt darauf an, was man daraus macht und welcher Koch kann mit dem eigentlich am besten umgehen. Und da gibt es bessere und schlechtere.
Jetzt hat man aber schon das Gefühl, es hat wie eine kleine Trendwende stattgefunden. Beton ist ein bisschen salonfähiger geworden, würde ich jetzt mal so behaupten. Unterschreiben Sie die These?
Das kann man schon so sagen. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Beton als Baumaterial, wo seit den 60er Jahren grosszügig eingesetzt wird, weil es praktisch ist, wo dann aber eigentlich nicht sichtbar wird. Also der Prime Tower ist ein Betonhaus, hat 30'000 Kubikmeter Beton hat's dort drin. Und da würde heute niemand sagen, aha, das ist, Beton ist schlecht. Und dann gibt's den sogenannten Sichtbeton, also wo das Haus von der Frau Müller gehört dort dazu, ein Haus, wo man den Beton rausgelassen hat. Und das ist eigentlich heute nur noch im High-End-Bereich braucht man das, also einfach bei Häusern, wo Geld kostet, nicht wo man schnell und viel muss bauen, weil Beton ist ein teures Baumaterial und Sichtbeton ist viel teurer, als wenn wir eine Bachsteinmauer machen.
Hat es eigentlich auch etwas mit unserer Kultur zu tun? Also habt ihr das Gefühl, dass Länder vielleicht ein bisschen südlicher in Europa toleranter sind dem Beton gegenüber? Also sind wir mehr so ein bisschen die Holzfraktion hier in der Schweiz?
Also ich denke, in der Schweiz ist das Holz ein traditionelles Baumaterial, ganz klar. Macht auch Sinn, wir haben viel Holz und man kann mit Holz auch sehr viele gute Sachen machen. Und das andere ist, dass natürlich im Süden Bauen mit Stein grundsätzlich eine Antwort auf eine klimatische Gegebenheit ist. Und die ist bei uns nicht zuvorderst.
Also wegen dem Kühleren?
Ja, oder? Genau, klar. Also das Steinhaus, wenn wir alle in Italien schon in der Ferien gewesen sind, sind wir froh, wenn es heiss ist, dass wir in einem Steinhaus können wohnen.
Wie habt ihr es daheim? Also möchtet ihr in einem Haus wohnen, wie wir es von der Frau Müller vorher gehört haben, aus Sichtbeton, ohne Verputz, ohne Verkleidung, nur eben so im schlichten, sag jetzt mal, blutten Beton? Würde euch das noch gelust oder gefallen? Oder findet ihr das entweder ein bisschen befremdet, ein bisschen zu wenig gemütlich, ein bisschen zu kalt? Schickt uns doch ein E-Mail mit eurer Meinung zum Thema Beton. studio@drs1.ch studio@drs1.ch Beton wird ja nicht nur für Häuser gebraucht. Man hat es schon gehört, Strassen, Tunnel, Brücken. Tunnel, Stichwort. Zum Beispiel für einen grossen NEAT-Tunnel, für den hat man extra einen NEAT-Beton müssen erfinden. Ein Beton, den man aus diesen Steinen und Kämpen macht, die man aus dem Berg rausholt. Wie das geht, das erfahren wir in wenigen Augenblicken. Und der Herr Rönig, der bleibt noch ein bisschen bei uns. Merci vielmals.
I know the time is right.
Wird im Moment, man kann fast sagen, unterlaufen von den Mineuren, die Zürich und Mailand eine Kutte näher zusammenbringen mit dem Jahrhundertbauwerk vom Gotthard-Basis-Tunnel. 57 Kilometer soll der lang sein. Im Herbst, am 15. Oktober, ist der Durchschlag. Es ist eine riesige Baustelle, eine riesige Fläche im Berg, die muss betoniert werden. Und für das das geht, hat man extra einen Neat-Beton erfunden. Mit verbunden mit dem Alex Grass, Tessin-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen nach Zürich.
Wieso hat man denn jetzt so einen speziellen Beton müssen erfinden?
Ja, das ist die schiere Menge. Wir haben schon gehört, es ist eine riesige Baustelle. Ich vermute, es ist eines der grössten Bauwerke, die die Menschheit überhaupt je gemacht hat. Ich habe das rausgeschrieben. In der NEAT, also beim Gotthard-Basistunnel, da gibt es 25 Millionen Tonnen Ausbruchsmaterial, das rausgeholt wird aus den Hohlräumen, die dann später die Tunnel werden sein. Das ist fünfmal Cheops-Pyramide. Und weil die Zahlen bei der NEAT immer wahnsinnig gross und interessant sind, habe ich die von Sedrun rausgesucht. Das ist die Baustelle im Graubünden, in der Mitte sozusagen. Dort werden 6 Millionen Tonnen Steine rausgeholt. Das sind 100'000 SBB-Wagen. Also es wäre ein Güterzug von 1'100 Kilometer Länge. Und zugleich muss man natürlich wieder etwas rein tun. Man muss ja ausbetonieren, man muss die Verkleidungen machen, man muss die Fahrbahn machen, den Boden, wo dann nachher die Schienen draufkommen. Also ein Drittel von diesen 6 Millionen Tonnen müssen wieder zurück in den Tunnel. Und da war die Überlegung, wieso machen wir das nicht mit den Steinen, die wir rausholen, wenn es geht? Und so kann man erstens Geld sparen und auch logistisch ein Riesenproblem lösen, weil wie bringt man einen Güterzug von 1100 Kilometer Länge auf Sedrun rauf?
Das wäre ein bisschen schwierig. Aber jetzt ist es das Problem gewesen? Wir können sagen, nehmen wir halt die Steine raus, vermischen die mit Wasser und Zement und dann haben wir den Beton. Ist das ein bisschen eine aufwendigere Sache gewesen?
Das ist eine riesenaufwendige Sache, weil der Flusssand, den man normalerweise nimmt, beim normalen Beton, der ist ja rund abgeschliffen durch die Erosion, sind das wie runde Kügel. Und das, was man bei den Sprengungen aus dem Berg rausholt, das ist zersplittertes Material. Außerdem ist das Material, das ständig wechselt. Man hat einmal vielleicht die eine Gesteinsart, dann fährt man in eine andere Gesteinsschicht vor und muss dann immer wieder prüfen. Und das läuft also. Wenn wir jetzt da im Beispiel Sedrun würden bleiben, dann sind wir also bei dieser Sprengung. Da werden 3 Meter abgeschlagen, so sagt man das. Dann kommen die Brocken mit einem riesigen Backer, werden in einen Steinbrecher reingehauen, weil die Brocken sind sehr gross, können das eigentlich zum Teil gar nicht transportiert werden. Dann werden die dort faustgrosse Stücke werden gemacht, klein geschlagen. Dann gibt es ein Förderband, 8 Kilometer Fahrt auf dem Förderband, immer im Tunnel, tief unter der Erdoberfläche. Dort wird der Schotter verladen auf Güterwagen, also so Grubenbahn-Güterwagen. Da geht es mit einem Schwerlastlift 800 Meter in die Höhe, Richtung Erdoberfläche. Dann nochmals 1 Kilometer Stollenbahn und dann ein Kieswerk. Und schon während die Steine unterwegs sind, haben die Geologen vor Ort beim Abschlag bestimmt, was Qualität ist. Und da wird entschieden, entweder wird das Gestein entsorgt, also Deponie, oder aufbereitet im Kieswerk, fürs Betonwerk, und dann kommt das Zeug zurück in den Tunnel.
Betonwerk, Stichwort jetzt in Sedrun, ist so ein Betonwerk direkt im Tunnel. Könntest du das mal beschreiben, wie das aussieht?
Ja, das ist also eine beeindruckende Sache. Man muss sich eben vorstellen, wie ich gesagt habe, man muss zuerst 1 Kilometer praktisch horizontal von der Erdoberfläche quasi in eine grosse Kaverne hineinfahren. Und dort geht es dann mit einem Schwerlastlift nochmal 800 Meter durchab. Und dort befindet sich eine Kaverne. Da könnte man also locker mehrere Kielen hineinstellen, so gross ist das. Und dort in dieser Kaverne, an dem Schachtfuss, sind Pumpen, lüftige Schutzräume und ein Güterbahnhof. Und eben auch die Betonzentrale, die ist riesig wie alles, mit 5 grossen Silo. Es hat 1200 Kubikmeter Zuschlagstoff. Also das wäre dann eben das Gemisch von Sand und Kies, wo aus dem Kieswerk von oben wieder durchabkommt. 300 Kubikmeter Zement, 16'000 Liter Chemie, mehrere Fässer für Stahl- und Kunststofffasern, die dann zugemischt werden zu dem Beton. Und das Ganze wird gesteuert in einem Führerstand. Und unter der ganzen riesen Fabrik ist ein Betonzugbahnhof, und der wird dann eben von oben von diesen Trichter her befüllt mit dem Beton. Und es ist einfach eine maßgeschneiderte Anlage, die beeindruckend ist, auch wenn man daran denkt, dass das Ganze durch den schmalen Schacht haben müssen abtransportiert werden, an diesen Stahlseil Stück für Stück und unten zusammenmontiert und zum Laufen gebracht werden.
Also ein wahnsinns Bauwerk, schon nur das Betonwerk in diesem Tunnel innen. Nachher dreht es circa, der Beton kommt nachher wieder zurück in den Tunnel, wird dort nachher eingesetzt. Und ich denke, in so einem Tunnel innen muss der Beton ja auch ganz besondere Anforderungen erfüllen. Also was muss jetzt der aushalten in diesem Berg, in diesem Beton?
Ja, der NEAD-Beton, der ist wirklich eine von der Weltneuheiten. Also der Gotthard-Basistunnel ist nicht nur der längste von der Welt, sondern es gibt auf der Ingenieurseite auch mehrere, wie soll ich sagen, Weltneuheiten oder auch Weltrekorde. Und der Beton gehört zu diesen Rekord- und Erfolgsgeschichten. Also, ich habe mir rausgeschrieben, der Beton, was muss er aushalten? Feuchtigkeit natürlich. Weil wir haben ja Bergwasser, wo gegen den Berg, die Betonumkleidung von der Tunnelröhre drückt. Das Bergwasser ist aggressiv chemisch, also muss es das auch können aushalten. Temperaturen, Bergdruck, es muss dicht sein, das habe ich schon gesagt. Es muss dauerhaft sein, 100 Jahre heben. Dann haben wir also schon einiges an Anforderungen. Es kommt noch dazu, man muss Verzögerer rein tun in das Betongemisch, weil wenn das rauskommt aus dem Trichter und auf die Grubenbahn geht, in die Baustelle führen, dann hat das eine Fahrtdauer. Da kann ohne weiteres eine Stunde dauern, bis der Beton vor Ort erst verarbeitet wird. Und dann vor Ort muss er die optimale Konsistenz sein. Und das ist also wirklich eine richtige Abenteuergeschichte gewesen. Das ist, da hat es Machbarkeitsversuch gegeben von der EMPA 1994. Mit einem Material aus dem Sondierstollen im Faido. Dann hat man Betonversuch gemacht, seit 1996. 1-zu-1-Tests übrigens in einem Versuchsstollen in Hagerbach. Das ist bei Sagans. Da hat man den Stollenfels künstlich auf 40 Grad aufgeheizt, um wirklich herauszufinden, ob das geht. Und hat noch Feuchte von 70-90% dazugegeben, um wirklich reale Bedingungen zu haben, um zu sehen, ob der Spritzbeton dort wirklich so hebt, wie er muss.
Und er hebt, wie er muss. Darum ist es jetzt auch wirklich dank dem NEAD-Beton eben, den Tunnel so können zu machen, dass man nicht all das ganze Material muss rausfugen und von irgendwoher dann wieder herfugen. Merci vielmals, Alex Grass aus dem Tessin. Der Durchschlag, jetzt gesehen, ist am 15. Oktober der RS1 begleitet das mit verschiedenen Sendungen. Berichten wir gerne wieder über das Jahrhundertbauwerk Gotthard-Basistunnel. Merci vielmals nach Tessin. Danke. Jetzt beim Lösen von diesem Problem mit dem NEAD-Beton sind auch Wissenschaftler von der Firma Holcim dabei gewesen. Das ist ein Konzern, der zu den grössten Zementlieferanten der Welt gehört. Und der Konzern ist ein Schweizer Konzern. Wir reden darüber in wenigen Augenblicken, da Treffpunkt auf der Seite.
Spenti che hai, cos'è quel buio che li attraversa? Hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore. C'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi. Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò, vorrei capire di più quel malessere dentro che tu. Parla con me, tu provaci almeno un po', non ti giudicherò, perché una colpa se c'è dare solo a te. Parla con me, col mondo messo com'è, anche il futuro per te non vedi come un mare in burrasca. Ti fa paura, lo so, io non ci credo, però che almeno un sogno tu non l'abbia in tasca. Perché quel pianto asciutto, non tenerti dentro tutto, c'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi, parla con me.
Moderne Gesellschaft ist eine Betongesellschaft. Auch mit dem Baustoff wäre das moderne Bauen gar nicht möglich. Also der Treffpunkt auf der Seite zum Thema Beton. Beton ist eigentlich ein Gemisch aus Zement, Kies, Sand und Wasser. Und es entsteht zum Beispiel in der Schweiz. Mit Holcim hat die Schweiz eine der grössten Zement- und Betonproduzenten der Welt. Eine Firma, die eng mit dem Namen der Familie Schmidheini verknüpft ist. Bei mir jetzt die Wirtschaftsredaktorin von Schweizer Radio DRS, Evelyn Kobler. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Evelyn Kobler, einer der grössten Betonhersteller der Welt. Wieso gerade in der Schweiz, kann man das sagen?
Ja, das ist die Firmengeschichte, geht auf 1912 zurück, also schon ziemlich weit zurück. Und zwar in einem kleinen Dorf im Kanton Aargau, die Holderbank, ist die Firma gegründet worden. Da hat sie noch aargauische Portland-Zementfabrik Holderbank Wildegg geheissen. Ein bisschen sperriger Name, aber das war Anfang von der heutigen Holcim. Gründer, Sie haben es schon erwähnt, die Familie Schmidheini sind dort mit dabei gewesen, wo die Firma gegründet worden ist. Die wahnsinnig wichtige, grosse industrielle Dynastie aus dem Rheintal. Und da hat das eben seinen Anfang genommen. Holcim hat sicher davon profitiert, eben gerade diese industrielle Familie im Rücken zu haben, mit viel Know-how, einem grossen Netzwerk, auch viel Verständnis für das Industriegeschäft. Die Eigentümer Schmidt-Heinis haben sich auch als weitsichtige Eigentümer gezeigt, haben Ausdauer gehabt, wenn es einmal nicht so rund gelaufen ist, haben an die Firma geglaubt. Und darum ist dann in dem kleinen Dorf Holderbank im Kanton Aargau ein Weltkonzern entstanden.
Das sind aber sicher noch ein paar Schritte dazwischen. Wie ist der Holzim zu dem geworden, was es heute ist, eben zu dem Weltkonzern?
Die Familie Schmidt-Heini hat gleich erkannt, das ist eine Firma, die kann wachsen, aber der mehr die Schweiz. Die Schweiz ist einfach relativ klein für die Firma. Also muss man ins Ausland gehen, wenn man will wachsen. Sie haben sich dabei relativ geschickt angestellt, die Familie Schmidt-Heini. Sie haben sich zum Beispiel gesagt, von Anfang an, if you can't beat them, join them. Also wenn du deinen Konkurrenten nicht kannst schlagen, dann tu dich mit ihm verbünden. So sind sie in vielen Ländern ins Ausland, haben dort den Fuss gefasst, haben sich vortastet, haben sich mit dem Gegner zusammen eingelassen, kleine Beteiligungen gekauft, Projekte auch zusammen gemacht, auch immer aus der Überzeugung, wir sind stark, finanziell, vom Wissen her. Irgendwann können wir mit dem Gegner wirklich Fuss fassen in dem Land und sie dann in dem Land. Sie haben da immer relativ gut gehaushaltet, also wirklich die Finanzen beieinander gehabt, das muss man den Schmidt-Heinis schon auch zulassen. Und es ist der Familie auch gelückt, der Thomas Schmidt-Heinis war noch am längsten dabei gewesen. Sein Rückzug aus dieser Firma von einer sehr starken Person, über fast 20 Jahre war er Firmenchef und Verwaltungsratspräsident gewesen. Aber auch der Rückzug wirklich zu schaffen und die Firma auf eine breite Basis zu stellen, das ist auch gelückt.
Macht uns Beton der reich? Also kann man die Bedeutung von Holzim für die Schweizer Wirtschaft abschätzen?
Holzim ist sicher eine stattliche Firma für die Schweiz, das sieht man auch schon dran. Sie gehört zu den 20 grössten börsenkotierten Firmen hier in der Schweiz, ist also im Swiss Market Index drin. Um noch ein paar Zahlen zu sagen, 80'000 Mitarbeiter weltweit, 21 Milliarden Franken Umsatz, 1,5 Milliarden Gewinn. Und von dem ist allerdings nur ein kleiner Teil wirklich da in der Schweiz, etwa 1200 Mitarbeiter und etwa 3% von dem Umsatz, wirklich da im Heimat Schweiz gemacht werden. Trotzdem ist das natürlich schon eine wichtige Firma für die Schweiz. Da hat viel mit Prestige zu tun, mit Know-how, wo man beweisen kann, da ist wirklich eine Schweizer Firma halt wirklich an der Weltspitze dabei. Es ist ein Aushängeschild für die Schweizer Wirtschaft und so gesehen macht es uns vielleicht nicht reich wirklich, aber es ist zweifelsohne eine wichtige Firma.
Und doch auch einen guten Arbeitgeber. Aber schon jetzt hat er gesagt, hat das Image angesprochen. Jetzt hat man immer auch jetzt noch ein bisschen gehört, Kartellvorwürfe gegen Holzim, Preisabsprachen. Wird der Betonpreis irgendwie künstlich hochgehalten? Oder was ist da der aktuelle Stand in dieser Diskussion?
Ja, also wenn man die Schlagzeilen in den letzten Monaten und Jahren verfolgt, ja, dann kann man schon ein bisschen zu dem Schluss kommen. Das ist ein Problem in dieser Branche ganz offensichtlich. Es gibt immer wieder Untersuchungen von Kartellbehörden in einzelnen Ländern, aber auch EU-weit. Gerade jetzt im Sommer 2009 hat es wieder eine Razzia gegeben, zum Beispiel in Spanien. In der Regel eben der Vorwurf, da gibt es Gebietsabsprachen, Mauscheleien, da werden die Preise hoch gehabt. Das ist ein Problem. Mögliche Gründe sind nur wenig Konzerne wirklich an der Weltspitze. Neben Holzim, Lafarge, Cemex und Heidelberg Zement. Und das wär's dann auch schon gleich. Also sich abzusprechen und Gebiete aufzuteilen ist relativ einfach. Aber das ist klar, das sind die Firmen jetzt gefordert.
Wie sieht es denn aus, wenn wir noch in die Zukunft schauen? Also ist der Schweizer Weltkonzern gut aufgestellt für die Zukunft?
Da habe ich mit verschiedenen Analysten geredet, Bankanalysten, die nehmen ja die Firmen regelrecht auseinander und schauen, wie die aufgestellt sind für die Zukunft. Alle stellen Holzim ein sehr gutes Zeugnis aus, sagen, Holzim ist sogar noch besser positioniert wie Konkurrenz. Das hat damit zu tun, Holzim hat relativ früh erkannt, dass Wachstum aus Asien, aus Lateinamerika künftig kommt, weil halt zum Beispiel in Indien, in China, auch in Brasilien Strassen müssen gebaut werden, Gebäude müssen gebaut werden. Überall da braucht es Zement, braucht es Beton. Und da steht Holzim also sehr gut da. Von dem her sieht dann aus, dass die Erfolgsgeschichte weiter wird gehen.
Merci vielmals, Evelyn Kobler von der DRS Wirtschaftsredaktion. Beton aus der Schweiz. Wir haben es zwar nicht erfunden, sie, aber wir haben es gehört, ziemlich dick drin in diesem Geschäft, wir Schweizer. Wenn wir jetzt Richtung Süden gehen, zu unseren Nachbarn nach Italien, dann ist dort der Betonhandel kriminell. Die Mafia mischt mit und verkauft nicht selten schlechten Beton, den ihr nachher nicht habt. Wenn die Mafia Beton mischt, das ist das Thema in der nächsten Stunde Treffpunkt auf DRS1. Ihr könnt uns immer noch Mail schicken, könnt eure Haltung gegenüber dem Baustoff Beton uns kundtun an studio@drs1.ch.
wanna expect that we, you came. It went without saying that you'd stay. We didn't betray our hearts, 'cause we both knew that we would fall apart. So naturally, you love us. So honestly, you smile. And dedication is the game we play. Two hearts collided, we slip and slide. Quedamos un poco en la luna. Quedamos un poco aquí. Hey, you jumped to my life. Tell you now, yes, I was prepared for another life. And dedication is the game we play. Two hearts collided, and now we slip and slide. Quedamos un poco en la luna. Quedamos un poco aquí. Quedamos un poco en la luna. Y vemos el mundo desde aquí.
Der Baustoff Beton ist umstritten. Er hat viele, die es einfach schlicht grusig finden, die sagen, schade, dass Beton nicht brennt. Das war ein Slogan in den 80er Jahren. Dann gibt es aber auch den Slogan aus den 80er Jahren, Beton ist das, was man daraus macht. Was habt ihr das Gefühl, was man aus diesem Beton macht? Gibt es da gelungene Beispiele, Sachen, die euch überhaupt nicht gefallen? Was habt ihr für eine Haltung zum Beton? Ein unschuldiger Baustoff, ein faszinierender Baustoff? Oder würdet ihr viel lieber in einem Holzhaus wohnen? Eure Meinungen auch in der nächsten Stunde an studio@drs1.ch. Herzlich willkommen zu der zweiten Stunde Treffpunkt hier auf DRS1.
Heute betonieren wir die Sendung. Wir reden über Beton und der Beton, der polarisiert. Er ist grob, schlecht, kalt, sagen die einen. Er ist modern, archaisch, die anderen. Aber eigentlich ist Beton einfach ein Baustoff, der zu dem wird, was die Menschen aus ihm machen. Und im Moment, im Sommer, wird ganz ein Haufen mit Beton gemacht. Es ist Bausaison. Wir widmen uns heute darum, diesem Baustoff, weil wir wissen, wie er das Bauen verändert hat, wie in Italien die Mafia an der Beton mischelt und wir sind mit dabei, wenn eine Decke betoniert wird. Das in wenigen Minuten. Am Mikrofon Simon Huldiger.
Save me, take me away to the moonlight. The people around me don't feel right. What are we doing?
Reden wir über Baustoff vom modernen Zeitalter, über Beton. Und wir gehen jetzt dort her, wo betoniert wird, auf Baustelle. Das ist aber ein bisschen Theorie. Wenn man betoniert, dann braucht es eine Form, eine Schalung. Die Schalung macht man in der Regel aus Holzbretter. Und in der Schalung innen macht man eine Armierung. Das ist so wie ein Geflecht aus verschiedenen dicken Eisenstangen. Und dort rein gießt man nachher den frischen Beton.
Das also Theorie. Jetzt sehen wir aber Praxis. Meine Kollegin Daniela Huwiler ist zu Bad auf einer Baustelle, wo eine Decke betoniert wird. Und wo sie herkam, ist gerade der Betonmeister vorgefahren und darf den Beton ausladen. Überwacht vom Baumeister, vom Walter Herzog.
Der Bauch des Lastwagens dreht sich jetzt und spuckt jetzt hier in den Behälter rein, den fertigen Beton.
Wir haben gesehen, weil er frisch an den Abladeort gefahren ist und eine Zeit lang gestanden ist vorher, hat er ihn zuerst nochmal in die verkehrte Richtung gedreht und ihn aufgemischt und dreht jetzt in die andere Richtung, dass der Beton hinten zu dem Fahrmister, zu dieser Trommel rauskommt und in den Krankübel verladen wird.
Der Kübel ist einfach so ein Transportmittel, das vom Kran dann nachher an die Stelle hergeführt wird.
Wichtig, im Moment verwenden wir einen Krankübel von 1,2 Kubik. Also der läuft 1,2 Kubik vom Abladeort an den Verwendungsort.
Wie alt ist jetzt der Beton?
Der Beton ist vermutlich etwa eine halbe Stunde, gute halbe Stunde alt.
Gut, dann gehen wir her mit dem Beton mit. Jetzt kommen wir rauf auf den Oberteil von dem Gebäude, das ausgekleidet ist mit Armierungseisen. Verschiedene farbige Rohre, rot und blau, die hier durchlaufen tun. Und hier unten ist das kleine Häufchen Beton, das jetzt verteilt wird und mit Wasser bespritzt wird.
Also ist es so, dass nicht der Beton mit Wasser bespritzt wird, sondern die Schalung wird genetzt, dass die Schalung nass ist, bevor man den Beton einbringen tut. Die farbigen Rohre, die wir sehen, die eingeleitet sind in der Decke, das sind Elektrorohre, das sind Rohre von kontrollierten Lüftungen, das sind Abwasserleitungen vom Sanitär, das sind Warm- und Kaltwasserzuleitungen vom Sanitär.
Und jetzt gehen wir noch ein bisschen näher zum Beton her.
Zuerst noch ganz kurz ein typisches Geräusch, das zum Betonieren gehören tut, steht genau neben uns zu, das Gerät. Das ist ein Umformer. Ein Umformer braucht man zum Vibratoren, mit dem, wo man den Beton vor Ort und dann verrichten, um die Vibratoren zu betreiben. Das ist ein typisches Pfeifen von einem Umformer.
Das Verdichten ist ja wichtig beim Betonieren. Warum eigentlich?
Ja, der Beton kommt lose auf die Baustelle geliefert und mit dem Verdichten, mit dem Vibrieren vom Beton tut man die Luftporen, die noch im Beton innen sind, im Frischbeton innen, die tut man rausvibrieren, dass der Beton fertig eingebracht, kompakt da ist, ohne irgendwelche Lufteinschlüsse.
Wir laufen hier über die Armierungseisen und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man mit den Füßen nicht drinnen gehangen bleibt. Eigentlich wie so ein Rost, wo wir jetzt da drüber laufen tun.
Also wir stehen jetzt im Moment gerade auf der Durchstandsarmierung, oben, wo über dem Pfeiler ist von dieser Garagedecke. Wir sehen im Hintergrund unsere Mannschaft, die den Beton einbringen tut. Wir sehen den Mann mit dem Vibrator in der Hand, der den Beton verdichtet tut. Wir könnten noch ein bisschen näher herangehen später, dass man sieht, wie effektiv der Beton sich verdichtet, wenn er den Vibrator an den Ort heben tut. Es hat dazu eine weitere, die Beton verschaufeln tun, dass wir überall die richtige Höhe haben. Wir sehen auch den einen, der das Gerät mit dem Brettchen dran zu hat, das stellt man auf den Beton. Und obendran hängt der Empfänger von einem Lasergerät, der ihm die genaue Höhe angibt, wie dick dass man den Beton, die Decke betonieren
muss. Also es braucht ein Team von etwa 4 Leuten, die den Beton in Empfang nimmt und dann in die richtige Position bringt?
Das ist so. Je nach Deckenstärke hat es mehr oder weniger Leute auf der Decke oben, die den Beton verarbeiten.
Ab wann ist denn der Beton hart?
Der Beton wird nach dem Anmischen im Werk hat etwa 2 Stunden, wo man Zeit hat, den zu verarbeiten. Bei den Temperaturen, die wir im Moment haben, also es ist 5, 26 Grad, es ist ein Sommertag, werden die 2 Stunden eher noch ein bisschen kürzer. Und dann fängt er schon langsam an zu erhärten. Und ich sage jetzt, der hat morgen, nach 24 Stunden, hat er sicher etwa 150 Kilo Druckfestigkeit.
Das heisst, ab wann kann man noch mal zuletzt drüber laufen, dass es einen Fußtritt gibt?
Ja, ich würde sagen, bei diesen Temperaturen höchstens nach 3 Stunden, dass es noch einen schwachen Fußtritt würde geben.
Gibt es etwas, was Sie an diesem Prozess nervös machen tut?
Eigentlich nicht. Also, ich habe Vertrauen zu meinen Mitarbeitern, zu unseren Leuten. Eine Decke betonieren, es braucht ein Untergerüst, Schalung unten dazu. Es ist wichtig, dass genügend Spritzsonden innen sind. Das sind Metallstüpper, die Deckenschalung stützen tun, dass das Gewicht vom Frischbeton getragen wird, dass nicht irgendeine Schalung zusammenbrechen tut.
Und das ist jetzt eben der Vibrator, den man jetzt hier gehört.
Vibrator, den man sieht im Frischbeton innen, und wenn man zuschaut, sehen wir jetzt auch sehr gut, wie die Luftblasen zu dem Beton auskommen.
Also es ist so ein wie eine Vulkanmasse, so ein bisschen eine Lava-Geschichte.
Ja, ja. Man sieht sehr gut, jetzt, wie die Luft rauskommt, die im Beton innen ist. Und die Mannschaft, die den Mann am Vibrator unterstützen tut, mit der Schaufel helfen, den Beton zu verteilen. Dass die Höhe schon annähernd stimmen tut.
Und der tut wahllos irgendwo reinstechen mit dem Vibrator? Oder hat er irgendwie ein spezielles Muster?
Es sieht vielleicht ein bisschen wahllos aus, aber es ist nicht wahllos. Ein Vibrator, da gibt es verschiedene Durchmesser von Vibratoren, von 35 bis 85 mm Ruhe. Und ein Vibrator hat einen Wirkungskreis um sich selber um etwa das Zehnfache von seinem eigenen Durchmesser.
Was fasziniert Sie am Beton?
Am Beton fasziniert mich die Möglichkeit, ihm praktisch jede Form zu geben. Ich finde es einen genialen Baustoff. Wenn man denkt, was man mit Beton alles machen kann, man kann Brücken bauen, man kann Häuser bauen, man kann Decken bauen. Formbar, beliebig formbar, das finde ich faszinierend am Beton.
Beliebig formbar, das ist der Baumeister, der Walter Herzog, der Reportage von der Daniela Huwiler. Er ist fasziniert von diesem Baustoff und tatsächlich, er hat das Bauen, die Art und Weise des Bauens verändert. Wie genau, was möglich ist worden, dank dem Beton, über das reden wir mit einem Architekt nach Michael Jackson. Leave my world so cold.
Mit Betonfußball wird man nicht Weltmeister. Das wissen wir seit der Weltmeisterschaft, seit Spanien Weltmeister geworden ist, wo ganz sicher kein Betonfußball spielt. Beton, das ist das Thema heute im Treffpunkt auf DRS1. Beton, ein Baustoff, der das Bauen verändert hat. Bei mir noch gerne der Roderick König, Architekt und Architekturredakteur von der Architekturzeitschrift Hochparterre. Herr König, kann man sagen, dass das Beton das Bauen revolutioniert hat?
Ja, ganz klar. Der Beton ist der Baustoff vom 20. Jahrhundert. Es ist zurzeit der weltweit wichtigste Baustoff überhaupt. Also man macht Strassen, Häuser, Tunnel, Brücken, alles macht man aus Beton. Das könnte man kaum mit einem anderen Material machen. Also natürlich kann man Brücken aus Holz bauen, aber man würde die Spannweite, die man heute anbringt mit Betonbrücken, nicht anbringen.
Wie hat der Beton auch, sag jetzt mal, so ein paar Sprache verändert? Vielleicht, also sind Formen auftaucht, die man früher nicht kennt hat?
Also eben, der Beton ist ein Gussstein eigentlich. Es ist ganz einfach, es ist ein Stein. Man kann ihn gießen und man kann ihn in jede Form gießen. Und das finden die Architekten natürlich interessant, weil die Architekten sind an der Form von einem Haus interessiert oder von einem Gebäude oder von einem Bauwerk. Und da hat es völlig neue Möglichkeiten gegeben. Also vor allem runde Formen hat der Beton gebracht.
Ihr habt als Beispiel, das so ein bisschen die Innovationskraft vom Beton zeigt, der Bahnhof Stadelhofen erwähnt. Das ist ein Bahnhof in Zürich. Könnt ihr uns erklären, warum? Was ist jetzt an diesem Bahnhof so speziell, der ohne Beton nicht möglich wäre?
Also der Bahnhof Stadelhofen ist aus dem Grund so speziell, weil er gleichzeitig ein Ingenieurbauwerk ist und ein Architekturbauwerk. Und das hat damit zu tun, dass sein Architekt, Santiago Calatrava, gleichzeitig Bauingenieur und Architekt ist. Und der kann, das sieht man dann an diesem Haus oder an diesem Bau, anders und virtuoser mit dem Baumaterial umgehen. Also der Bahnhof Stadelhofen, der hat sozusagen die Kräfte, die Lasten, die müssen abgeführt werden, weil drüber Zeug fahren, hat er darunter skulptural inszeniert. Also es gibt unter dem Bahnhof Stadelhofen eine Ladepassage, die im Volksmund Haifischbuch heisst, weil das Fachwerk, wo die Zeug trägt, die drüber fahren, wie Geräte geformt sind.
Und so etwas wäre nicht möglich gewesen. Das kann man nur mit Beton bauen.
Das kann man sicher nur mit Beton bauen.
Es ist ja nicht Beton gleich Beton. Da gibt es ganz verschiedene Verarbeitungszustände von diesem Beton. Ein Stichwort Wäschbeton, oder? Das kennt man doch noch so aus den 70er, 80er Jahren.
Das ist ganz klar. Das ist heute völlig ausser Mode. Damals haben das alle ganz lässig gefunden. Der Wäschbeton ist eigentlich ganz simpel. Man tut von einer Betonwand, wie man sie heute auch sieht, wenn sie noch nass ist, man tut die oberste Schicht mit einem harten Wasserstrahl abspritzen. Also die Zementschicht geht weg, zurück bleiben die Kieselsteine, die äußerst aussen an der Wand sind.
Was für Verarbeitungsformen sind denn im Moment so Trend en vogue, wenn es also, nicht der Wäschbeton ist?
Es sind sicher Verarbeitungsformen bzw. Oberflächen, Finish in Mode, wo dem sehr textile oder samtene Noten geben, aber gleichzeitig auch rauche Oberflächen. Also es gibt Wohnhäuser, wo man nicht mehr die Betonklasse 4 nimmt, sondern Betonklasse 1. Das ist eine räuchere, eine schneller verarbeitete, auch eine billigere Betonklasse, weil heute auch möglich ist, dass man in einem Haus wohnt, wo nicht alles piekfein ist.
Also so ein bisschen der Mut zum Archaischen oder was, zum Unfertigen oder wie?
Ja, zum Rauchen, klar. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, mit was ich das kombiniere. Mhm. Also wenn ich eine rauche Betonoberfläche mit einer wunderbaren Glaswand kombiniere, dann habe ich ganz schöne Kontraste. Und ein Thema von der Architektur sind Kontraste von Materialien.
Jetzt haben wir gehört, Beton hat das Bauen revolutioniert. Was sind die Nachteile von diesem Baustoff? Wo ordnet ihr die?
Also der Beton ist natürlich teuer. Ist ein teurer Baustoff. Ein Nachteil ist klar auch das Image. Und er ist, je nachdem, wer ihn macht, mehr oder weniger eintönig. Also man muss etwas verstehen vom Beton, dass es ein guter Beton wird. Und er braucht viel Material. Also man braucht, um eine Betonwand zu machen, braucht man 40 bis 60 cm Wanddicke. Das ist ein Nachteil, weil der frisst mir dann eigentlich von meinem Wohnraum weg.
Jetzt haben wir ein Mail noch bekommen von einem Richard Rubli, der die gesundheitlichen Aspekte anspricht vom Beton. Und ihr seid nicht, wie sagen wir, ein Baubiologe oder was? Also, aber wie viel Chemie ist denn in Beton innen? Kann man das sagen?
Also ich vergleiche es wie beim Kuchenbacken. Das Backpulver ist der Anteil von Chemie beim Beton. Und das ist nicht viel. Aber klar, das ist nicht besonders, das soll man nicht essen, was dort drin ist. Aber es ist auch nicht so, dass das ausdampft. Und ich glaube, falsche Farben in einem Haus sind schädlicher als die Betonzusätze.
Wie ist es mit der Isolationsfähigkeit vom Beton?
Die ist ganz schlecht. Also der Beton tut nicht gut isolieren. Er tut zwar, wenn man ihn mit der Sonne anstrahlt, tut er die Wärme speichern und gibt sie dann eventuell in der Nacht wieder zurück. Aber wenn es dann lang kalt ist, dann ist dann die Wand schnell lang kalt. Und das ist der ganz grosse Nachteil vom Beton, vom herkömmlichen Beton, dass der nicht gut isoliert. Es gibt aber
Forscher, die an dem rumdüfteln. Ich wollte so gerade sagen, die probieren, dass die Isolationskraft vom Beton grösser wird, stärker wird. Über das werden wir dann noch reden, gegen Schluss von dieser Treffpunktsendung, über so Entwicklungen, woher dass es geht mit dem Beton. Merci vielmals, Herr Hönig, da bleibt weiterhin noch ein bisschen bei uns da. Mit dem Beton lässt sich auch viel Geld verdienen. Wir haben es gehört, es ist ein teurer Baustoff und darum ist es eigentlich auch kein Wunder, dass in Italien auch die Mafia in diesem Geschäft mit dabei ist. Es ist, man kann sagen, ein Drecksgeschäft, das eigentlich Menschenleben in Gefahr bringen kann. Wir lassen uns das erklären, hier im Treffpunkt in wenigen Minuten.
Cinema, cinema, cinema. Everybody want it. Everybody need it. Everybody got to have it. Everybody knows. I'm looking for some sugar, 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 sugar in my life. Sugar, 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 sugar in my life. When the day is over and the work is done, that's when I got to find my baby. She's the only one looking for some sugar, 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 sugar in my life. Yeah. Sugar, 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 sugar in my life. Sometimes to share your loving, that's a golden rule. Got to have some sugar, 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 sugar in my life. Sugar, 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 sugar in my life. Sugar, 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 in my life. Sugar, 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 sugar.
Sommerzeit, Bauzeit, aber auch Ferienzeit. Seid ihr vielleicht schon mal auf dem Flughafen Palermo gelandet? Dann seid ihr nachher durch ein Gebäude gelaufen, wo es Mafia-Beton gebaut ist. Der Flughafen Palermo ist eins von mehreren, von vielen Beispielen, wo die Mafia beim Bauen in Italien die Hände im Spiel hatte. Die Mafia dominiert dort in Italien den Handel mit diesem Baustoff und das ist ein Problem. Zugeschaltet ist mir jetzt Nadia Fischer direkt aus Rom. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie kontrolliert jetzt die Mafia in Italien den Handel mit Beton? Wie macht sie das?
Also der klassische Fall ist natürlich, dass ihre Betonfirmen direkt gehören. Ende Juni ist in Messina zum Beispiel, also in Sizilien, eine Firma aufgeflogen von zwei Brüdern, die ein Betongeschäftsmonopol hatte in dieser ganzen Gegend von Messina. Wie haben sie das gemacht? Sie haben eben zu einem mächtigen Mafia-Clan in diesem Gebiet gehört. Die Mafiosi haben die Leute eingeschüchtert und gezwungen, mit dieser Firma zusammenzuarbeiten. Dafür haben sie dann den Leuten versprochen, müssen sie kein Pizza, also kein Schutzgeld zahlen. Das heisst also, wer von dieser Firma den Beton bezogen hat, ist dann in Ruhe gelassen worden. Und das hat funktioniert. Die Firma hat laut der Polizei Beton geliefert für mindestens 13 öffentliche Gebäude und für hunderte von Privathäusern. Das ist einfach ein Beispiel aus Sizilien.
Ist das nur ein Problem, das eben den Süden von Italien betrifft? Also ist der Norden quasi mafiafrei in Sachen Beton?
Nein, das ist ja überhaupt nicht allgemein, auch in Sachen in anderen Geschäften, wo die Mafia drin steckt. Aber laut der Umweltschutzorganisation ist es also auch im Baugeschäft so, dass laut der Umweltschutzorganisation Lega Ambiente, Entschuldigung, kontrolliert über die Mafia in ganz Italien den Betonhandel und das Baugeschäft. Die kalabresische Mafia, die Ndrangheta, hat offenbar Kontakt geknüpft mit Baufirmen in Mailand, um dort eben Zugang zu grossen Bauprojekten zu haben. Mailand ist im Moment besonders interessant, weil dort 2015 die grosse Weltausstellung Expo 2015 geplant ist, wo natürlich viele Bauaufträge vergeben werden im Moment. Aber es ist nicht eben so, dass Baufirmen im Norden einfach Opfer sind von der süditalienischen Mafia. Die Firmen auch im Norden, die arbeiten häufig mit diesen Mafia zusammen. Beispiel: im April hat die Polizei in Bergamo Manager vom Unternehmen Calcestruzzi festgenommen. Das ist immerhin der grösste Betonproduzent von Italien. Der Vorwurf, die Unternehmer sollen mit der sizilianischen Cosa Nostra zusammengeschafft haben. Das heisst, Mafiosi haben einer norditalienischen Firma dank der nötigen Kontakt und Druckmittel Auftrag zugeschanzt und dafür einen Teil vom Gewinn bekommen.
Wieso ist das Geschäft mit dem Beton so attraktiv für die Mafia?
Ganz einfach, weil der Profit sehr gross ist. Und das ist schon, weil eben die Firmen zwar hohe, teure Rechnungen ausstellen, aber schlechten Beton liefern. Das heisst, sie mischen in der Beton wenig teure Zement, weniger wie nötig, und dafür mehr Sand. Und so machen sie das Geschäft. Und wie viel Geld mit diesem Trick man kann machen, das zeigt der Fall eben von dieser Firma in Messina, die ich am Anfang erwähnt habe. Die Polizisten haben dort den Besitz im Wert von 50 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Betonfirma hat nur in einem Jahr den Umsatz um sage und schreibe 1000% können steigern.
1000%?
Also das ist sicher 1000%. Das ist sicher der Hauptpunkt. Und dann ist das Geschäft offenbar auch besonders attraktiv, weil die Mafia eben nicht nur die Betonproduktion dort kontrollieren, sondern auch das Bauen und das Immobiliengeschäft nachher. Das heisst, sie tut eigentlich den ganzen Baukreislauf kontrollieren.
Und wie gefährlich ist es jetzt für Italienerinnen und Italiener, wenn da mit schlechtem Beton gebaut wird?
Das ist gefährlich, weil die Häuser, die mit so schlechtem Beton gebaut sind, natürlich nicht stabil sind, nicht so stabil sind, wie sie sollten sein. Ganze Skandal ist letztes Jahr auch in Sizilien aufgeflogen. Es ist rausgekommen, dass nämlich das Spital von Agrigento, wo erst 5 Jahre vorher eingeweiht worden ist, wo 20 Jahre lang gebaut worden ist, dass auch das Spital mit so schlechtem Beton gebaut worden ist. Experten warnen, dass das riesige Gebäude mit 400 Spitalbetten beim kleinsten Erdbeben einstürzen wird. Andere Beispiele gibt es zuhauf: Tunnel, Viadukt, Brücken, Schulen. Sogar ein Polizeikommissariat ist mit so schlechtem Beton gebaut worden. Und möglicherweise ist eben auch das berühmte Studentenheim von L'Aquila, wo letztes Jahr beim Erdbeben so wie ein Kartenhaus zusammengeht ist, möglicherweise das ist auch das Studentenhaus mit so schlechtem Beton gebaut worden.
Und wie beurteilen das die Italienerinnen und Italiener? Also ist das ein Thema? Macht sie das hässig? Oder hat man sich ein bisschen wieder daran gewöhnt, dass das halt so ist?
Gerade im Zusammenhang jetzt mit dem Erdbeben in L'Aquila ist das natürlich schon ein grosses Thema gewesen und da ist dann auch die Entrüstung gross. Und Umweltorganisationen und Anti-Mafia-Kämpfer, die reden regelmässig von dieser sogenannten Öko-Mafia. Zeitungen schreiben darüber, aber es ist so, wie sie es angetönt haben. Wenn etwas passiert, ist die Empörung gross und das Ganze versickert dann aber auch schnell wieder. Man darf nicht vergessen, so manche Italiener hat selber in seinem Garten illegale Häuschen gebaut oder hat sein ganzes Haus ohne Baubewilligung aufgestellt. In Italien hat man immer erstaunlich viel Verständnis für Leute, die der ungeliebte Staat brellen und beschissen. Und darum ist eigentlich von dieser Empörung nicht viel zu spüren, meinte ich.
Und welche Mittel hätte der Staat, um gegen das vorzugehen?
Also was gemacht wird, eigentlich ist, dass bei öffentlichen Aufträgen Baufirmen vorweisen müssen, dass sie eben nicht Mafia infiltriert sind, nur auch hier wird wieder beschissen, da werden falsche Zertifikate ausgestellt immer wieder. Legambiente, die Umweltorganisation, die verlangt jetzt gerade, dass man dringend Schulen und Spitäler in ganz Italien müssen überprüfen, um feststellen, wo sie eben buchstäblich mit Sand gebaut sind. Das wird so systematisch bis jetzt nicht gemacht. Auch das Spital in Agrigento ist weiterhin offen. Die Kontrolle ist das grosse Problem, wie so häufig in Italien. Das mag mit dem Schlendrian zu tun haben, zum Teil aber ist es sich bewusst. Die Mafia hat natürlich Kontakt zu direkt in die Politik hinein, zu vielen lokalen Politikern, die dann eben dafür sorgen, dass die Kontrolle ausbleibt. Und da muss man auch sagen, dass der politische Wille in Rom nicht gross scheint sie eben so illegales Bauen zu bestrafen. Im Gegenteil, es gibt immer wieder einmal Amnestie für Bausünder. Und jetzt gerade ganz aktuell, bei diesen wirtschaftlichen Massnahmen, die die Regierung in Kürze durchs Parlament peitschen will, dort ist auch eine Massnahme dabei, die die Baufirmen unterstützen soll. Die Baufirmen sollen noch einfacher einfach können bauen, praktisch ohne eine Baubewilligung müssen einzugeben. Und falls das so durchkommt, und das sieht im Moment so aus, dann wird sich natürlich auch die Beton- und die Baumafia die Hände reiben.
Merci vielmals, Nadja Fischer, direkt aus Rom. Es gibt also, so wie es aussieht, noch viel Platz für die Mafia dort. Sie können mit ihrem schlechten Beton wahrscheinlich noch viele Häuser in Italien bauen. Wir hier im Treffpunkt, wir bauen jetzt noch eine Art Schluss aus Beton mit einer Schlussrunde nach dem Status Quo. Status Quo singen von der Armee in die Army Now. Vorher haben wir Nadja Fischer gehört aus Rom, die von der Mafia erzählt. Und das beides zusammen hat bei mir Kramer gerade irgendwie eine Glocke läuten. Grüß dich, Herr Kramer.
Guten Morgen, Frau Ulliger.
Herr Kramer, ihr habt ein Beispiel aus der Schweiz, das so ein bisschen ähnlich funktioniert, wie das die Mafia in Italien praktiziert. Erzählt doch mal.
Eben, ich habe das Wort Mafia gehört und da ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass man eigentlich gar nicht so weit muss gehen, dass es da in der Schweiz eigentlich auch so etwas gegeben hat. Wahrscheinlich gibt es immer noch, oder da hat man noch nie so gesagt. Und zwar geht es um Folgendes. Ich bin etwa im 54, 56 in einem Pfadi-Lager gewesen, das heisst im sogenannten Sola, im Sommerlager. Wir sind am Gantrischsee oben gewesen, etwa 3 Wochen, und sind nachher heimgegangen über den Morgenpass auf Weissenburg gelaufen. Und dann sind wir da an diesen Bunker vorbeigekommen, wo es dort gegen den Morgenpass hatte, Gantrischgebiet. Und dann nachher haben wir da plötzlich mal Wind bekommen, das sei die sogenannten Sandbunker, wo man im Krieg gebaut hat, quasi als Abwehr, aber eben eher als Sandhaufen. Und dann hat man dort mal probieren, das heisst, wir hatten das gemacht mit unseren Schuhen da, wir haben natürlich massiv Schuhwerk gehabt, dann hast du da können in die Bunker einginken, also die Seitenwand an, da sind ganze halbe Quadratmeter sind einfach rausgebrochen. Also ähnlich wie wenn man am Strand im Sommer so ein Schlössli bauen und dann drin einginken.
Also ganz eine schlechte Qualität mit schlechtem Beton, der dort gebaut ist worden. Es hat dann auch noch ein Nachspiel gegeben, glaube ich, sogar eine Anklage, die dann auf Landesverrat ausgeweitet worden ist. Also so ein Beispiel, dass man mit schlechtem Beton arbeitet, gibt es auch hier bei uns in der Schweiz. Merci vielmals, Herr Kramer, für das Beispiel.
Gerne,
danke.
Schönen Tag.
Euch auch, merci. Adi, Herr Kramer. Ich werde das gleich aufnehmen mit dem Herr Hönig, mit dem Architekt und Architekturredakteur. Mit Beton, mit der Mischung kann man das sparen. Also es ist ein Ort, wo man auf der Baustelle kann sparen kann, indem man einfach halt ein bisschen schlechteren Beton nimmt. Kennt ihr das so, das Phänomen?
Also ich persönlich kenne das Phänomen nicht, aber das haben wir jetzt verschiedentlich gehört. Auf die Zusammensetzung kommt es darauf an. Und Zement ist teuer an der Zusammensetzung. Und wenn ich dort spare, dann hebt es nachher weniger gut. Aber es ist ein bisschen billiger.
Ich werde noch die Hörerinnen und Hörer sonst noch einbeziehen, die Sendung. Es sind Mail reingekommen. Mein Kollege, der Produzent von der Sendung, Jürg Göninger, hat sich die Mail angeschaut. Jürg Göninger, gibt es so einen Tenor, wo, einen Grundtenor, kann man das irgendwie sagen? Oder ist es sehr ein vielfältiges Bild an Meinungen?
Also ich habe jetzt ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Der Grundtenor ist eine spannende Sendung, aber die Meinungen gehen schon auseinander. Also ich mache vielleicht ein Beispiel. Der Alfred Gasut aus Halschwil im Basel-Land sagt, Beton ist eine spannende Sendung. Man kann sich sicher begeistern. Wir bauen jetzt dann gerade ein Haus, aber rein nur aus Holz. Also das ist jemand, der quasi Beton kann schätzen, aber nicht selber Wette haben. Ein Ottmar Klopfstein aus Basel sagt, meine Tochter hat das Altdorf ein Passivhaus aufs Beton gebaut. Das Passivhaus hat mit Beton direkt nichts zu tun, aber aufs Beton kann man offenbar auch Häuser bauen, die quasi selber die Energie selber machen, mit Solarstrom zum Beispiel, und nachher nicht mehr brauchen, als sie können produzieren. Ein Peter Schär, der weiss nicht, woher der ist. Der Peter Schär sagt, er will ich noch darauf hinweisen, Beton hat Oberflächenstrukturen, ganz unterschiedliche, also auch farblich. Und das soll man nicht vergessen, weil da können wir ganz viel machen und ganz einen Haufen Strukturen kreieren.
Also Beton kann man auch einfärben, zum Beispiel in Hönig?
Ja, Beton kann man, eigentlich kann man Beton in fast jeder Farbe haben. Und es gibt berühmte Architekten in Zürich, Chigon Guyer, die sind mit dem eigentlich gross geworden, dass ihre Villen und Mehrfamilienhäuser einfärben und dann recht knallig, also rosa, hellblau und grün. Und die Nachbarschaft, klar, nicht nur erfreut mit dem, aber die Architektenzunft auf alle Fälle.
Oder eben, da gibt es den Fleischkäse, den er schon erwähnt hat.
Der ist aber angemalt.
Ah, der ist angemalt, okay, der ist nicht eingefärbt. Gut.
Wir haben noch eine Frau Esther Meier, die ich auch nicht weiss, wo sie her ist. Die Frau Esther Meier hat eine Fotogeschichte von ihrem Haus, wo sie seit 40 Jahren drin wohnt, mit Sichtbeton. Und sie sagt, die Fassade braucht überhaupt keine Pflege. Das ist offenbar ein Beton, der sehr gut gebaut worden ist, im Gegensatz zu den Beispielen, die wir vorhin gehört haben. Und jemand aus Norwegen schreibt noch, Marlies Jaun Pedersen. Sie weist darauf hin, auf die grossen, riesigen Plattformen in der Nordsee. Ich nehme an, sie hat die Ölbohrplattformen vor Augen, die hunderte von Metern im Quadrat gross sind, die unglaubliche Gewichte müssen aushalten und Stabilitäten müssen aushalten. Ganz zum Schluss noch, wir haben ein Foto zugeschickt bekommen vom Herrn Eigenmann. wo ein Foto schickt von einem Möbel, das er konstruiert hat, aus Beton. Man kann das anschauen auf drs1.ch.
Der eigene Mann mit Eigenwerbung sozusagen für seine Möbel aus Beton. Ich möchte noch ein bisschen in die Zukunft schauen, Herr Hönig. Der hat schon gesagt, eben, die Isolation vom Beton ist nicht eigentlich so toll. Also der isoliert eigentlich schlecht. Es wird aber dort dran geforscht. Was genau wären denn da so Zukunftsvisionen? Also wie kann man da den Beton isolationsfähiger machen?
Also das ist ganz klar ein Thema, die sogenannte Dämmbeton. Und es gibt wie zwei Stränge. Die einen tun anstatt Kies Leca-Körner, also Blähton-Körner, das sind die, die man aus den Hydropflanzen kennt, beimischen, weil die sind relativ leicht und haben viel Luft drin. Und die Luft tut dann nachher den Beton isolieren, also macht ihn weniger durchlässig für Wärme. Dann gibt es eine andere Richtung, also es sind ganze Industriezweige natürlich, wo anstatt Leca-Körner Blähglas drei leeren. Also man tut das Recyclingglas, wo wir in Tonnen rühren, das kommt dann dort in einen, wird wie eine Art Kuchen gebacken und dann wieder verbrochen. Und das ist relativ hart, es ist kantig und hat auch viel Luftblasen drin. Und wenn man das anstatt, also nicht nur anstatt, aber dem Kies beimischt, werden die Beton dämmfähiger.
Was habt ihr das Gefühl, Architekturgenerationen nach uns, vielleicht so 30, 40 Jahre, wie beurteilen die unsere heutigen Betonbauten?
Also denen geht's wahrscheinlich nicht viel anders als uns. Sie finden wahrscheinlich einfach dann die Sachen, die wir jetzt schön oder nicht schön finden, tun sie wahrscheinlich mit einem anderen Auge betrachten. Wir haben vorher darüber geredet, ich kann mir gut vorstellen, dass der Wäschbeton, der in den 70er Jahren en vogue war und heute alle grauenhaft findet, dass der vielleicht in 20 Jahren wieder en vogue ist.
Ihr wohnt übrigens nicht in Beton, gell?
Nein, ich wohne in einer Jahrhundertwende-Siedlung, mitten in der Stadt Zürich.
Aus Bachsteinen?
Das ist Bachstein, ja, aber es könnte auch Beton sein. Ich würde genauso gerne dort wohnen.
Merci vielmals, Roderick König, Architekturredakteur bei der Zeitschrift Hochparterre. Herzlichen Dank und herzlichen Dank euch allen, die sich beteiligt haben heute an diesen 2 Stunden Beton.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.